D-Radio Wissen. Hörsaal.
Mit Hans-Jürgen Bartsch. Darf die Wissenschaft in ethischen Fragen politische Stellungnahmen abgeben oder überschreitet sie damit ihre Grenzen? Um diese Frage drehten sich die Vorträge des vorherigen Hörsaals mit Professor Jens Reich und Professor Peter Weingart. Heute folgt die Diskussion darüber. Jens Reich ist Mediziner und Molekularbiologe. Bekannt wurde er als Bürgerrechtler in der DDR. 12 Jahre lang war Reich Mitglied des Nationalen und dann des Deutschen Ethikrats. Peter Weingart hat als Professor an der Universität Bielefeld jahrzehntelang zum Verhältnis von Politik und Wissenschaft geforscht. Gentechnologie im Spannungsfeld von Wissenschaft und Politik lautet der Titel der Veranstaltung der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, auf der Jens Reich und Peter Weingart am 11. Dezember 2012 geredet und anschließend diskutiert haben. Auch Fragen aus dem Publikum waren erlaubt. Die Veranstaltung gehört zum zweiten Teil der Akademie-Vorlesungsreihe Wissenschaftliche Politikberatung. Die Diskussionsleitung hat Professor Gerd Wagner vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung Berlin.
Wie sollen wir in die Diskussion einsteigen? Vielleicht sollte ich Herrn Reich provozieren, indem ich ihn frage, ob die differenzierten Reflexionen von Herrn Weingart ihm geholfen haben, seine Frage zu beantworten, wie er sich im Ethikrat hätte verhalten sollen. Hilft Ihnen bei dem, was Sie umtreibt, dieser Ratschlag, dass Akademien größtmögliche Transparenz herstellen sollten?
Ja, mit der Transparenz beim Ethikrat ist ja schon ein Problem, weil der zwar in seinen Geschäftsordnungen drinstehen hat, dass die Sitzungen öffentlich sind, aber trotzdem ein größerer Teil der Sitzungen nicht öffentlich ist. Einfach deshalb, weil es der Transparenz nicht dient. Naja, wenn das Gewusel, bevor sich ein Urteil herausbildet, in der Öffentlichkeit ankommt. Das alles, die Versprecher und die Fehler und die aggressiven Diskussionen, die da stattfinden können, das stimmt ja gar nicht, was du da sagst und doch, das stimmt und so weiter. Die Vorbereitung der Transparenz kann nicht transparent gemacht werden, weil dann, wenn alles öffentlich ist, nur noch zum Fenster heraus geredet wird, dann ist das, wie es in manchen Parlamenten ist, dass jeder dort nur seinen festen Standpunkt verliest und sich gar nicht mehr auf eine Diskussion einlässt. Und das ist also die Begrenzung von Transparenz. Aber es müsste zumindest jeder, der in so einem Gremium drin ist, müsste bereit sein, auf Fragen hin, seine eigene Position, die unter Umständen nicht vollständig in dem Ratschlag drin ist, öffentlich zu machen. Entweder, wenn es ernst ist, mit einem Sondervotum, so wie das auch das Bundesverfassungsgericht ja zum Beispiel machen kann, oder aber mindestens mit Erläuterungen, in denen er klar macht, also tja, ich habe mich da einer Mehrheit gebeugt oder ich bin noch nicht richtig überzeugt, dass das, was da reingeschrieben worden ist, stimmt. Ich bleibe skeptisch. Also solche Dinge müsste man bereit sein, öffentlich zu machen. Das beinhaltet aber große Bestrafungsgefahr, wenn man sozusagen eine Zensur, an dem man teilgenommen hat, anschließend eine Zensur erteilt und sagt, also so ganz zufrieden bin ich damit nicht, ich habe da und da noch andere Meinung. Es sieht auch wieder nicht gut aus. Die Öffentlichkeit und insbesondere die Politik möchten klare Statements haben. Deine Rede sei ja, ja, nein, nein. Und gerade das ist sehr schwierig.
Ja, aber da stellt sich ja die Frage im Lichte dessen, was Herr Weingart ausgeführt hat, ob die Wissenschaft, zumindest die Wissenschaft als Institution, sich nicht diesem Ansinnen schlicht verweigern sollte. Also ja, ja, nein, nein zu sagen, auch sogar auf die Gefahr hin, dass die Relevanz von Wissenschaft bei politischen Entscheidungen dadurch abnimmt.
Ja.
Aber für mich persönlich stellt sich darüber hinausgehende Frage, wenn die Wissenschaft sehr oft ja noch nicht mal eine klare Prognose abgeben kann, was richtig und was falsch ist in einem naturwissenschaftlichen Sinne, dann ist ja vielleicht der Anspruch der Wissenschaft, dass sie relevant sein sollte, weit überzogen. Also ich mache natürlich auch nicht, wenn mir Irrelevanz gewissermaßen bescheinigt wird. Aber wenn ich nun wissenschaftstheoretisch ehrlich bin, muss ich doch da und dort zugeben, dass die Wissenschaft auch ein gehöriges Maß an Irrelevanz nur vorführen kann.
Man muss sich ja fragen, ob der Wunsch der Politiker nach Eindeutigkeit der Aussagen der Wissenschaft gewissermaßen ehrlich gemeint ist, nicht? Denn Sie erinnern sich alle an das Statement von Schröder, als er Kanzler war, wo er sagte, also das Urteil der Hartz-Kommission übernehmen wir 1:1. Das sagte er nach einer langen Diskussion in der Partei und auch in der Öffentlichkeit. Und er brauchte gewissermaßen eine Legitimationsinstanz, die noch höher saß als er selber. Ich habe damals selber gelernt, was ich nicht wusste, nämlich, dass das verfassungsmäßig sozusagen verstößt gegen das Verfassungsrecht. Die Regierung muss selbst Verantwortung für ihre Entscheidungen übernehmen und sie darf nicht diese Entscheidung an andere Gremien delegieren, egal an wen, auch nicht die Wissenschaft. Die Hartz-Kommission ist insofern nicht ganz gutes Beispiel, weil sie sozusagen nur halbwissenschaftlich war, aber immerhin. Es war eine Expertenkommission, also das geht schon mal gar nicht. Die Wissenschaft muss sich schon dem politischen Ansinnen entgegenstellen, eindeutige Antworten geben zu sollen, weil das ein illegitimes Ansinnen oder eine illegitime Erwartung ist. Und es ist auch nicht Aufgabe der Wissenschaft, gewissermaßen Eindeutigkeit vorzutäuschen, wo es sie nicht gibt. Wenn Sie zum Arzt gehen und ihn um Rat fragen und der Arzt würde Ihnen sagen, Sie haben die und die Krankheit, sage ich Ihnen jetzt mal so, so wie das früher mit Ärzten ja üblich war, und Sie finden hinterher heraus, dass er diese Aussage hat eigentlich gar nicht treffen dürfen oder dass die Aussage gar falsch war, dann wären Sie nicht gerade begeistert. Wenn Sie aber mit dem Arzt in ein Gespräch eintreten und der Arzt Ihnen erklärt, unter welchen Unsicherheiten seine Diagnose steht, dann weckt er bei Ihnen Verständnis dafür, nicht nur für seine eigene Diagnose, sondern auch sozusagen für seinen Beruf als Wissenschaftler und vor allem aber auch für Ihre eigene Entscheidung. Sie selber werden in den Stand gesetzt, eine Entscheidung zu treffen. Und ich denke, das ist im Grunde genommen mit Politikern genauso. Sie müssen die Verantwortung selbst übernehmen und Sie können sie nicht vor sich herschieben und sozusagen an andere delegieren. Das muss in diesem Geschäft zwischen den Kulturen etabliert werden. Genauso wie das Arzt-Patienten-Verhältnis ein autoritatives Verhältnis war früher, das ist es längst nicht mehr. Und genauso ist das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Politik in gewisser Weise auch so.
Da fällt mir ein, also da ist ja sogar ein Ethikrat einberufen worden, bevor diese neue Energiepolitik gemacht worden ist. Wie schätzen Sie denn das ein? Was war da los? Ist das eine Feigenblattveranstaltung gewesen oder hätten die wirklich, die da einberufen worden sind, die Möglichkeit gehabt, ja oder nein oder andere Vorschläge oder sowas zu machen? Stand das nicht fest? Wir wollen jetzt was anderes machen und ihr sollt jetzt nur noch mal euren Segen dazu geben oder wie war die Situation gewesen?
Also ich hätte das ganz zum Schluss ja kurz erwähnt, das ist ein krasser Fall von politischer Instrumentalisierung von wissenschaftlicher Beratung. Ja. Wir haben ja hier einen Vortrag ganz zu Anfang der Serie gehabt von Herrn Renn. Herr Renn hat die Position eingenommen, wissenschaftliche Beratung muss auch mal sozusagen Legitimationsfunktion für die Politik übernehmen. Ich sehe das nicht so. Aber man kann darüber diskutieren. Auf alle Fälle im konkreten Fall war es so, die Kanzlerin hatte die Verlängerung der Kernenergie beschlossen und unter anderem durch eine Kommission der Akademien, wenn man so will, bestätigen lassen. Diese erste Kommission hatte ein Gutachten zur Situation der Energieversorgung in der Bundesrepublik abgegeben. Dann passierte Fukushima. Sie hat mit politischem Sensorium angenommen, das schadet ihr, insbesondere schadet es ihr vor dem Hintergrund der gerade getroffenen Entscheidung der Verlängerung der Kernenergie. Wie genau die Entscheidung getroffen ist, das wissen wir jetzt nicht, aber wir wissen, dass sie im Grunde genommen den Ausstieg sofort wollte. Und sie hat diese wohlgemerkt Ethikkommission, ja, hieß sie dann ja auch, was an sich ein eklatanter Misnomer ist. Ja. Auf alle Fälle hat sie diese Ethikkommission dann eingesetzt und wenn Sie sich anschauen, welche Mitglieder in der Ethikkommission waren, da waren nur ganz wenige, die noch gewissermaßen aus der ersten Runde da waren und alle anderen waren jetzt kritische Sozialwissenschaftler, Pastoren und ähnlich. Ne? Und die haben erwartungsgemäß dann also ein kritisches Urteil gefällt oder den Ausstieg aus der Kernenergie empfohlen. Und mit dieser Empfehlung am Kreuz hat sie das dann auch gemacht.
Dazu will ich gleich eine Nachfrage stellen. Ich will nur vorab gewissermaßen die Frage beantworten, wollte Schröder damals die Hartz-Empfehlungen wirklich umsetzen? Nach meinem Wissen hatte er das wirklich fest vor. Es hat sich dann nur bei der Prüfung der Empfehlungen im Kanzleramt herausgestellt, dass sie handwerklich so schlecht gemacht waren, dass man sie gar nicht eins zu eins umsetzen konnte, sondern die Beamten im Kanzleramt haben dann selbst entschieden, wie das wohl gemeint sein könnte, was Herr Hartz hat aufschreiben lassen. Aber das nur als Fußnote der Geschichte. Die Problematik, die eben entfaltet wurde, läuft meines Erachtens systematisch auf die Frage hinaus, wie kann man die Wissenschaft vor der Eitelkeit einzelner Wissenschaftler schützen? Denn jede Kommission kann sich ihrem Auftrag widersetzen, wenn sie möchte. In der Regel werden dann, das ist das erste systematische Problem, Ad-hoc-Kommissionen so ausgesucht, dass die Politik mit großer Sicherheit eine Prognose abgeben kann, wie diese Kommission wohl optieren würde. Und dann geschieht das auch so im Namen der Wissenschaft. Und dann ist es auch wieder nur eine Fußnote der Geschichte, dass dann auch Pastoren als Wissenschaftler auftreten, weil sie Theologieprofessoren sind, aber eigentlich überhaupt nicht als Wissenschaftler in dieser Kommission sitzen, sondern als Seelsorger. Ja, aber die systematische Frage ist, wie kann das Wissenschaftssystem sich vor der Eitelkeit der Wissenschaftler schützen, die gerne nicht nur beraten, sondern auch es gerne hätten, dass ihr Ratschlag umgesetzt wird?
Ich fürchte, das kann sie gar nicht, weil sie ja nicht einzelnen Wissenschaftlern irgendwelche Vorschriften machen kann und sie kann sie also nicht kontrollieren. Es wird immer Leute geben, die es genießen, über den Quereinstieg in politisch einflussreiche Positionen zu gelangen. Was man allerdings bewirken kann, möglicherweise, Sie haben ja selber schon darauf hingewiesen, vor nunmehr, ich glaube, 3 Jahren oder was, diese Leitlinien zur Politikberatung beschlossen, die die Akademien gewissermaßen jetzt als Best Practice Leitlinien herausgegeben hat. Wenn ein solcher Kodex dazu dienen würde, sowohl auf Seiten der Politik mehr Zurückhaltung zu generieren, als auch, und wichtiger noch, auf Seiten der Wissenschaft dafür zu sorgen, dass es sozusagen professionspolitisch als unfein gilt, sich in dieser Form zu betätigen, also als autoritativer Berater, nicht als Berater, das ist ja völlig in Ordnung, aber also gewissermaßen eine bestimmte Art von Beratungspraxis als sozusagen professionell untauglich zu bewerten, dann könnte man vielleicht ein gewisses Sensorium dafür entwickeln. Das ist aber natürlich eine ziemlich utopische Annahme, das will ich gleich dazu sagen.
Naja, ein Problem bei diesen Dingen ist ja, dass wenn eine Kommission ernsthaft sich tiefgründig beschäftigen soll, brauchst du da sehr viel Zeit und dann hat man sofort das Problem, dass diese Zeit mit abnehmendem Alter des Entscheidenden des Wissenschaftlers knapper wird. Der junge Wissenschaftler sagt sich natürlich, also soll ich meine Zeit da versitzen in so einem Verein und da beitragen, mich rumstreiten mit den anderen über Dinge, die nicht meiner eigenen Interessenlage unmittelbar dienen und schon gar nicht meiner Karriere dienen. Es ist ja eher karriereschädlich, jedenfalls in den Naturwissenschaften, wenn einer zu erkennen gibt, dass er Zeit übrig hat, die er nicht mit seinen eigenen Aufgaben, seinen Projekten und so weiter verbringt, sondern dann hier in der Akademie herumsitzt und sich mit den anderen unterhält. Das ist sicher ein Problem, dass Wissenschaftsberatung der Tendenz nach eine Veranstaltung ist von älteren Wissenschaftlern oder gar schon ausgeschiedenen Wissenschaftlern, Emeritierten und so weiter, die also die Zeit haben, das zu machen. Bei wichtigen Zukunftsentscheidungen, aber eigentlich, wenn schon die Wissenschaft reden sollte, müsste man eigentlich die Jüngeren nehmen und sagen, ja, was wollt ihr denn jetzt meinetwegen mit der Klima? Das kommt ja auf euch zu. 2050 wird immer gesagt, sieht so und so aus. Und die, die das sagen, werden 2050, zum Beispiel ich, nicht mehr dabei sein. Da entscheiden also über die Zukunft Leute, die diese Zukunft selbst nicht mehr verantworten müssen, erleben werden. Wie können wir denn das ändern, dass da also die Wissenschaft erstmal, das ist ja auch sonst ein Problem in der politischen Entscheidung, aber dass die Wissenschaft hier diejenigen, die die eigentliche Arbeit machen, will ich jetzt mal überspitzt sagen, mit in die Entscheidungen einbezogen werden. Wenn Sie dann sagen, nee, also das kostet mir zu viel Zeit, da mache ich nicht mit, da lachen mich die anderen aus, wenn ich mich mit solchen ethischen Kram beschäftige. Hier harte Sachen ist, ich brauche Papers, ich brauche eine Berufung, ich brauche eine Stelle, die nächste Stelle als Anschluss und da muss ich was liefern. Und das, was ich liefere, da wird mir nicht, weil ich in irgendeinem Ethikrat da meine Meinung zum Besten gegeben habe, sondern das wird nur, wenn ich wirklich die Wissenschaft weiterbringe. Haben wir doch auch ein Problem. Dass also jetzt überspitzt gesagt, dass die Akademie, bestehend aus überwiegend älteren Damen und Herren, die Politikberatung für sich selbst definiert. Was haben wir da für eine Antwort drauf?
Herr Weingart hatte das Beispiel gebracht, dass sich das Arzt-Patienten-Verhältnis in den letzten Jahrzehnten gewandelt hat. Das hat mich, als er es sagte, schon auf die Frage gebracht, deren Antwort uns vielleicht auch bei Ihrer Frage weiterhilft. Mhm. Warum hat sich eigentlich das Arzt-Patienten-Verhältnis gewandelt? Nach meiner Beobachtung hat das nichts mit den Ärzten zu tun, sondern die Patienten haben sich gewandelt und haben dazugelernt und haben jetzt andere Anforderungen. Wenn wir das versuchen, auf die Politikberatung zu übertragen, die erste Frage, wer ist eigentlich bei der Politikberatung der Patient? Die Politiker oder die Öffentlichkeit?
Ja, das müssen Sie sagen.
Und sehen Sie eine Chance, dass das Verhältnis von Arzt-Patient in der Politikberatung sich nicht ändert, weil die Wissenschaftler etwas dazulernen, sondern weil die Patienten etwas dazugelernt haben und vielleicht noch mehr dazulernen werden?
Also für Sie sind die Politiker die Patienten?
Die Politiker sind die Patienten. Die Fachleute sind die Ärzte, die Wissenschaftler sind die Ärzte und es gibt dann die Patienten, das sind Politiker oder die Öffentlichkeit beziehungsweise beide. Und wenn wir versuchen, jetzt spontan aus der Beobachtung von Herrn Weingart etwas zu lernen, dann könnten wir uns fragen, und ich tue das, wie müssten im Bereich der Politikberatung die Patienten sich ändern, so wie sie es im Arzt-Patienten-Verhältnis getan haben, um zu dieser pragmatischen Politikberatung zum Beispiel zu kommen.
Jetzt würde ich ja gerne im Publikum einen Politiker aufstehen haben.
Ist aber keiner da. Ja, kann niemand protestiert.
Ich habe ja implizit auch das Publikum angesprochen, als wenn jemand aus dem Publikum mit einem Vorschlag aufsteht, ist das vielleicht auch nicht schlecht. Dürfen wir das machen?
Da ist ja, natürlich.
Herr Weingart, Sie haben das eigentlich schon ganz gut gesagt. Ich finde, wir haben eine ganz große Krise in der Politik. In der Verfassung steht, alle Macht geht vom Volke aus und nicht von irgendwelchen Ethikkommissionen. Und Sie haben vorhin gesagt, das werden Sie nicht lösen können. Ein Wissenschaftler, der sich in so eine Ethikkommission setzt und meint, er müsse jetzt Politik machen, sollte im Grunde als unseriös in der wissenschaftlichen Welt disqualifiziert sein. Die haben gar keine Legitimation dafür. Die politische Führung versucht, sich eine Zusatzlegitimation zu verschaffen. Die haben sie überhaupt nicht. Der eigentliche Weg ist im Grunde, alle Macht geht vom Volke aus, wir wählen Abgeordnete. Die Abgeordneten sollten das tun. Die sollten eine Meinungsbildung machen und sollten das dann den Bürgern auch in ihren Wahlkreisen sich damit auseinandersetzen. Und jetzt wird neuerdings so eine Zusatzebene geschaffen. Der Schröder hat das mit Hartz IV angefangen, der hat nicht mal mehr die Abgeordneten gefragt, die in den Ausschüssen waren, sondern der hat jemanden völlig fremden, der überhaupt keine Legitimation hatte, was machen lassen und gesagt, das ist es jetzt. Und wenn unsere Abgeordneten nicht mitziehen, dann werden sie in der Fraktionssitzung aber weichgeknetet. Also da steht für mich eigentlich bei dieser ganzen Frage die ganz große Krise. Die Aufgabe der Wissenschaft für mich wäre, die Öffentlichkeit zu informieren, damit die Öffentlichkeit eine sachliche Entscheidung treffen kann. Das ist natürlich sehr, sehr schwer, weil Sie auch schon gesagt haben, wir haben ein allgemeines Wahlrecht, das fragt nicht nach Qualifikation, nach Bildungsstand. Jeder hat halt eine Stimme. Manchmal denkt man sich, das preußische Dreiklassenwahlrecht wäre vielleicht doch das Bessere gewesen. Also da sehe ich eigentlich die Problematik und es konzentriert sich immer so sehr, und es ist auch durchaus richtig, dass Sie das so ansprechen, auf die Auseinandersetzung zwischen Wissenschaft und politischer Führungsebene. Aber das ist es gar nicht. Also ich bin sehr, sehr mit Ihnen, Herr Weingart, Sie haben das eigentlich schon alles gesagt, worin da die Problematiken sind und dass da eigentlich gar keine...
Ja, aber die Frage ist ja, wie kann man es ändern? Und ich will dann noch mal ein bisschen fragen, ob die Patienten nicht diejenigen sein sollten oder nur die Patienten diejenigen sind, die überhaupt die Chance haben, das System zu ändern. Denn die Wissenschaft hat eigentlich kein Interesse daran, es zu ändern.
Also ich finde, dass es nicht so schlimm ist, wie Sie es Tendenz nach sagen. Also zum Beispiel die Qualität der öffentlichen Unterrichtung über die Themen, von denen ich vorhin geredet habe, das, was also mit Klonen und mit Pränataldiagnostik und all diesen Dingen zu Genetik zu tun hat, ist in den letzten 15, 20 Jahren ganz deutlich besser geworden. Also selbst die Bild-Zeitung, abgesehen von irgendwelchen knallharten Überschriften, was dann auf der sechsten Seite hinten meinetwegen zum Ethikrat oder zur Embryonenforschung oder so steht, selbst in der Bild-Zeitung kann ich nicht mehr sagen, dass die also völlig fantastisches, wirres Zeug da reinschreiben, was nur aus irgendwelchen Vorurteilen genährt ist. Das ist nicht mehr so. Es ist in vielen Dingen, ist zwar alles Bild-Zeitung jetzt, zwar sehr holzschnittartig vereinfacht, aber ich kann nicht sagen, dass ich irgendwann mal gesagt hätte, da haben die einen absolut falschen Blödsinn, bringen die unters Volk. So ist das nicht mehr. Es hat also da eine bessere Aufklärung, zumindest in den Dingen, die ich überblicke, eine bessere Aufklärung der Öffentlichkeit gegeben. Ich weiß nicht, ob es bei der Klimafrage, ob da der Holzschnitt so im Großen und Ganzen zutrifft oder ob da nun wirklich nur noch durcheinander geredet wird in der Öffentlichkeit. Ich hatte geantwortet jetzt auf die Öffentlichkeit als Vermittler zum Souverän, der Entscheidungen treffen soll. Und ich habe, um den Satz auch noch zu sagen, ich habe sehr viel Erfahrung mit Vorträgen über solche Themen bei einem zusammengewürfelten Publikum. Also wenn meinetwegen eine Sparkasse ihren Sonntag veranstaltet mit ihren und sie lädt sich also einen Professor aus Berlin ein, der soll ihnen erklären, warum das Klonen gut oder schlecht ist. Ich habe den Eindruck immer wieder gehabt, dass man die Grundfragen, die man wissen muss, auch wenn man bis dahin Laie war, dass man das ganz gut in einer halben Stunde oder dreiviertel Stunde auseinandersetzen kann. Braucht man Bilder, da muss man dann richtige PowerPoints haben, die einen gewissen Eindruck machen. Und dann kommen kluge Fragen, dann kommen kluge Kritiken, dann kommen kontroverse Meinungen bei einem Publikum, was überhaupt nicht nach Qualifikation ausgesucht worden ist. In Deutschland zumindest habe ich nicht den Eindruck, dass das Publikum so doof und uninformiert ist und nur aus dem Bauch urteilt.
Dann könnten die Patienten wirklich was ändern.
Naja, die Patienten haben sie ja auch gelobt und haben gesagt, dass die sich jetzt nicht einfach nur Vertrauen dahin delegieren, sondern naja, die gucken auch im Internet nach und dann merken sie, dass ob der Doktor orientiert ist oder nicht, merkt man ja, wenn man dann sieht, was so in der Zeitung und im Internet und so weiter steht und es geht einen selbst an und dann bildet man sich seinen Eindruck, auch wenn man nicht jedes Paper dazu gelesen hat und nicht jede Methode und nicht selbst Chirurg ist und deshalb also eigentlich nicht vollkompetent ist. Da ist doch ein waches Gefühl bei vielen Leuten, würde ich sagen. Und deshalb ist der paternalistische Herangehen des Arztes, ich weiß das besser, das brauchst du dich gar nicht damit zu beschäftigen, ich weiß schon, was für dich richtig ist, was so vor 100 Jahren gang und gäbe war, das funktioniert nicht mehr. Der Patient weiß schon mehr und hat vor allen Dingen ein Sensorium dafür, ob der Mensch wirklich kompetent urteilt oder ob der nur so ein Scharlatan ist. Das denke ich schon. Was sagen Sie denn?
Also, ja genau, entlang derselben Schiene gewissermaßen. Ich wäre auch nicht so pessimistisch, wie Sie das sind. Vielleicht muss man das auch mal ein bisschen in eine historische Perspektive sehen. Also Beratung der Politik gibt es, sagen wir mal, systematische Beratung der Politik gibt es seit Mitte des 19. Jahrhunderts spätestens. Ich meine, es hat es ja auch bei Machiavelli gegeben, aber sagen wir mal, dass die Wissenschaft, die organisierte Wissenschaft dahinter steht, das gibt es ungefähr bei uns hier seit Mitte des 19. Jahrhunderts. So, warum? Weil die Staatsaufgaben immer mehr werden und indem sie mehr werden, werden sie auch komplexer. Also ganze Verwaltungen haben gewissermaßen Stäbe von Wissenschaftlern, die sich permanent beraten und die natürlich dann auch entsprechenden Einfluss haben. Über die reden wir gar nicht. Also wir reden nicht gewissermaßen über dieses Tagesgeschäft der Sachverständigen in allen möglichen Gremien, die sozusagen heute notwendig sind, damit das überhaupt funktioniert. Wir reden über die Politikberatung, die gewissermaßen auf einer relativ hohen Ebene in Form von Kommissionen und Beiräten und dergleichen in den Ministerien oder aber direkt bei der Regierung sitzen.
Grundsätzliche Entscheidungen.
Und ja, und wo es also um sozusagen wirklich, also auch richtig um politische Richtungsentscheidungen geht. Ne? So, warum sind die zum Problem geworden? Sozusagen, warum beschäftigt uns das hier? Es beschäftigt uns im Grunde genommen nur deswegen, weil es davon jetzt mehr gibt als zuvor. Und weil wir ein geschärftes Sensorium für demokratische Prozesse haben. Also mit anderen Worten, der Patient ist anspruchsvoller geworden. Die Öffentlichkeit ist genau wie die Patienten auch anspruchsvoller geworden, sind auch klüger geworden, stimme ich Ihnen vollkommen zu, sind viel klüger geworden als früher, haben auch viel mehr Informationen und sie werden unterstützt von Medien. Wir haben mehr Informationen über die Medien, jetzt egal, ob die Financial Times oder die Frankfurter Rundschau eingeht, dafür gibt es sozusagen zig andere, die da entstehen. Und im Internet, also ich muss Ihnen das nicht alles sagen. Auf diese Weise ist gewissermaßen das Instrument vibriert schon viel eher, als das früher der Fall war. Natürlich gibt es die Bild-Zeitung und die FAZ. Und es gibt natürlich den Universitätsprofessor. Also es gibt gewissermaßen Bildungsgefälle. Dennoch ist das Beispiel Stammzellforschung, wird bei uns immer angeführt als eins, was auch wie in keinem anderen Land so kompetent in der Öffentlichkeit, in den Medien diskutiert worden ist. Und wo also sich gewissermaßen die Öffentlichkeit eine Meinung bildet. Und in dem Maße, in dem das passiert, wird das Geschäft der Politiker schwieriger. Am Ende des Tages müssen sie stimmen. Sie müssen Zustimmung bekommen. Und wie sie die bekommen, das wird immer schwerer, weil die Öffentlichkeit sozusagen immer anfälliger wird, immer mehr aufhorcht, was da alles schiefgehen kann und welche Entscheidungen falsch waren und so weiter. Und dahinter steckt gewissermaßen das Bedürfnis, möglichst andere Autoritäten noch zu kriegen, ne, mit ins Boot zu holen und sich gewissermaßen auf diese Weise, wofür Merkel immer kritisiert wird, ne, dass sie sagt, das ist alternativlos. Ne, das ist natürlich das Schönste, wenn ein Politiker für seine eigene Entscheidung sagen kann, die ist alternativlos. Aber es muss er natürlich auch begründen, denn sonst glaubt ihm das keiner. Und schon am nächsten Tag sagen die Medien, was meint sie damit überhaupt? Wieso kommt sie dazu, das zu sagen? Es gibt ja die Alternative und so weiter. Also dieses Geschäft, das wird immer schwieriger, immer komplexer. Und deswegen brennt uns auch das Beratungsgeschäft sozusagen unter den Nägeln. Also ich würde auch den Politikern keinen Vorwurf machen, dass sie nicht selber ihre Arbeit machen. Das können sie nicht mehr allein. Also das ist völlig ausgeschlossen. Das Problem ist, wie kriegen wir die Expertise in den politischen Prozess, ohne dass der dabei gewissermaßen technokratisch wird und die Legitimation, also sprich die auch Mitwirkung, die Partizipation der Bevölkerung dabei aufrechterhält. Das ist das Riesenproblem.
Also länge ich jetzt zuhöre und mitrede, jetzt bin ich umso immer mehr überzeugt, dass die Patienten sich selbst helfen müssen und das nicht vom Wissenschaftssystem ausgehen wird. Ich will als Anekdote noch anmerken, ich hatte zweimal das Vergnügen, an Redaktionssitzungen der Bild-Zeitung hier in Berlin teilzunehmen und ich war echt beeindruckt über die Kompetenz dieses Journalistenkreises, der dort versammelt ist. Was dann am Ende in der Zeitung steht, ist eine ganz andere Sache. Aber nach meinem Eindruck kann man sich inzwischen, wenn es um die Fakten geht, bei der Bild-Zeitung genauso gut darauf verlassen, dass sie stimmen wie bei anderen auch. Also ich rede natürlich nicht von den bunten Seiten, obwohl die auch da sehr sorgfältig inzwischen vorgehen, weil sie Angst vor Klagen haben. Aber zum Beispiel die Innenpolitikredaktion der Bild-Zeitung ist unfassbar professionell. Also hätte ich nie im Leben erwartet. Aber das nur als Fußnote. Sie sind der Nächste im Publikum mit einer Frage.
Man hat ja den Freibrief ausgesprochen, dass wir kritisch sein dürfen. Als ich jetzt Ihre Vorträge mir angehört habe, fiel mir plötzlich etwas auf. Ich hatte danach den Eindruck, als dass Sie uns die Ethik als Letztinstanz installieren wollen, damit man das verantwortungslose Treiben der Wissenschaft und Politik sozusagen durchmanövriert bekommt. Das ist mein Problem. Und jetzt spielt sich das noch mehr zu. Dann kam Herr Reich mit einer sehr kluge Fragestellung bezüglich der Zeit. Da will ich aber aus einem anderen Aspekt hinzukommen und einen Vorschlag unterbreiten. Denn manchmal, wenn man nicht mehr weiter weiß, habe ich manchmal den Eindruck, steht man kurz davor. Mal sehen, vielleicht schaffen wir es ja heute. Nämlich einerseits, auf der anderen Seite stelle ich auch fest, dass die Entscheidungsverantwortungsfrage, sie mit der Ethik natürlich logischerweise auch immer in Kampf setzen. Und da komme ich hin, dass ich sage, nee, unser System muss an der Stelle einfach insgesamt noch ehrlicher werden und vor allen Dingen Wissenschaft und Politik. Und ich sage Ihnen, wo, an welcher Stelle, wo sie nämlich sich alle rauswinden und wo wir ihnen eine Schranke ziehen könnten, um jedenfalls den Betrügern Herr zu werden, weil es gibt ja dazwischen auch tatsächlich ehrbare Aktive. Was halten Sie davon, wenn wir die Wissenschaft unterscheiden in zwei Disziplinen, zeitgebundene Wissenschaft und zeitungebundene Wissenschaft? Und wenn wir die Politik unterscheiden zwischen zeitgebundene Politik und zeitungebundene Politik, wir werden was feststellen. Wir werden nämlich plötzlich feststellen, dass wir zwei unterschiedliche Ergebnisse produzieren. Und wir werden noch was feststellen. Wir werden nicht mehr alle gedrangsalt von der Zeit und von dem, wo Nöte existieren, die dann ausmanövriert werden durch Verantwortungslose, die nämlich ihre Kapitulationserklärung nicht öffentlich kundtun wollen, und zu denen, die wirklich sagen, hey, da ist echte Not, und Not hat markanterweise, das größte Problem ist da, die Zeitknappheit. Und da ist eine Politik beispielsweise oder eine Wissenschaft, die sich dem tatsächlich auch mal annimmt. Und damit dieses Ausspielen endlich beendet wird, denn unsere Gesellschaft ist ja nur gewohnt, ausgespielt zu werden. Und was da hier teilweise Leute, jetzt geht ja schon wieder die Parteigeschichte los, was die Leute jetzt schon wieder angetrieben werden zu wählen, wo ich dann sage, hat jemand schon mal über die Politik irgendeine Lösung in seinem Privatleben erlebt? Na, jetzt ehrlich. Also gebt lieber den Leuten das Handwerkszeug, um ihre Lebensführung in den Griff zu bekommen. Die braucht doch die Hansels da oben nicht.
Ja, das ist ja sehr komplex. Sie müssten eigentlich müssten Sie einen Vortrag halten, um das nochmal genauer auseinanderzusetzen. Der Schwerpunkt auf der Zeit, das ist ja schon dadurch, dass die Politik in Legislaturperioden zerhackt wird, sodass also Entscheidungen, die unbedingt längerfristig fallen müssen, nicht in den unmittelbaren Interessenbereich des konkreten Politikers fällt. Das ist ja ganz verständlich, dass das so ist, wenn ich noch 4 Jahre hier sitze als Abgeordneter und ich soll etwas entscheiden, was sich erst in 50 Jahren auswirkt. Und ist, wenn ich es aber entscheide, so wie ich es für richtig halte, kriege ich Prügel, weil ich in 4 Jahren muss ich wieder gewählt werden und nicht in 50 Jahren. Das ist also der Zeitfaktor, wann wo Entscheidungsdruck ist und wo Zeit ist und wann man das aufschieben kann und wann man das laufen lassen kann. Ich bin auch beeindruckt davon, dass Sie sagen, was hat eigentlich der ganze Politikrummel für Sie jetzt oder für mich in den letzten Jahren gebracht? Also es gibt ja auch ein Funktionieren der Gesellschaft, wenn die gesamte Politik abgeschaltet wäre, nicht? Das würde doch irgendwie weitergehen. Wir haben unsere Gesetze, wir haben unsere Sitten. Jeder fragt ja nicht ständig, das schöne Wort hieß, ich laufe nicht ständig mit dem Grundgesetz unterm Arm herum, also ich gucke nicht ständig im Grundgesetz nach und in irgendwelchen Gesetzen, sondern ich weiß, wie ich mich orientieren muss, und jeder von uns weiß das. Wir wissen auch, wann überschritten wird. Wir könnten also mal probieren, 4 Jahre lang gar kein Parlament und gar keine Regierung zu machen. Was wäre denn dann los?
Sie können ja Interessen nicht abschalten. Nee, wo es Interessen gibt, muss es auch Politik geben, egal in welcher institutionellen Form.
Das ist ein Denkexperiment, was ich jetzt mir so mache. Dann würden die Interessen würden natürlich zusammenstoßen. Ja. Aber wo Interessen zusammenstoßen, ist ja mit dem jetzigen 5000 Seiten Rechtssystem, was wir haben, auch klar. Dann gehen sie eben zum Gericht und das Gericht entscheidet nach dem, was in den Gesetzen drinsteht. Wir ändern jetzt nichts mehr an den Gesetzen, lassen alles so weitergehen. Würde mich interessieren, wie lange das gut geht.
Also dann würde der Interessenausgleich gewissermaßen auf dem Schwarzmarkt ausgetragen, da können Sie sicher sein. Der Interessenausgleich würde ja nicht plötzlich abgeschaltet werden, sondern der würde auf einem Schwarzmarkt stattfinden, wo einige sich vielleicht darüber freuen würden, aber Politik würde nicht beendet. Solange es Interessen gibt, muss es Interessenausgleich geben und damit gibt es Politik, ob man das dann so nennt oder nicht. Wir hatten hinten eine Frage und ich glaube auch dann vorne, ja.
Ja, ich wollte nochmal auf eine speziellere Frage kommen, und zwar die, wer besetzt wie mit welchen Personen eigentlich die Gremien? Ich denke, dass da schon Vorentscheidungen gefällt werden, die dann auch so in die Richtung gehen, was Herr Weingart ja auch schon angedeutet hat, dass beim Politikverständnis, dass er nicht nur bei Merkel, sondern schon bei Schröder ganz massiv da war, dass seine Politik alternativlos oder ohne Alternative sei, sozusagen unter einem Sachzwangdiktum eigentlich das verkennt, was Politik eigentlich sein sollte und auch ist, nämlich Kunst des Möglichen, dass genau dieses Verständnis von Politik da eigentlich gar nicht mehr auftaucht. Und es stellt sich dann halt also die Frage, wie kann man die Legitimität oder Legitimation und Transparenz der Auswahlverfahren garantieren, gerade bei der Vielzahl und Unübersichtlichkeit der grassierenden Kommissionen? Und wie kann man verhindern, dass es dann nicht so läuft wie etwa bei der Besetzung des Bundesverfassungsgerichts, wo es dann allein nach Parteienproporz dann gemacht wird?
Also es gibt für alle bedeutenden Kommissionen an sich Verfahren, wie das geregelt ist. Ob da Parteimitglieder hineinkommen, beziehungsweise ob die Parteien Vorschlagsrecht haben, zum Beispiel für die Enquete-Kommissionen, oder zum Beispiel, ob zivilgesellschaftliche Organisationen beteiligt sind. Das ist alles in Verfahren geregelt. Insofern ist es auch transparent. Und man kann in der Tat sich fragen, ob die Verfahren, die es da gibt, ob die in allen Fällen vernünftig sind und gewissermaßen gute Ergebnisse produzieren. Die Amerikaner haben eine interessante Innovation ins Feld gebracht, nämlich, das ist der Federal Advisory Committee Act, also das Bundesberatungskommissionsgesetz. Und da gibt es einen ganzen Katalog von Kriterien, wonach Leute in Beratungsgremien kommen. Das heißt, da müssen nämlich zum Beispiel jedes Mal muss ein bestimmter Anteil Männer und Frauen drin sein. Da müssen Leute aus geografisch unterschiedlichen Bereichen hineinkommen. Da müssen Leute mit unterschiedlichen ethnischen Hintergrund hineinkommen und so weiter und so fort. Also das kann man natürlich beliebig fortsetzen, nicht? Bis hin zu Kriterien, die auch völlig unsinnig sind. Aber man kann sich natürlich schon fragen, was bringt es, wenn ich dafür sorge, dass jemand aus Bayern und auch jemand von Helgoland kommt? Also sozusagen trägt das zum Beratungsergebnis bei oder zu der Expertise. Aber der Gedanke dahinter ist auch nicht von der Hand zu weisen, nämlich zu sagen, es gibt keine nur Expertise gewissermaßen, sondern es spielen auch immer andere Eigenschaften von Menschen eine Rolle in ihrem Urteil. Und wir können nichts Besseres tun, als möglichst solche plausiblen Kriterien, also Eigenschaften, mit hineinzubeziehen. Das Nachdenken darüber, wie man solche Besetzungen, also die Kommissionsbesetzung, so gestaltet, dass sie einen nach außen hin, wenn man so will, demokratischer erscheinendes Bild ergeben, ist sicherlich eine gute Sache. Also hier kenne ich keine Überlegungen, die in die gleiche Richtung gehen. Vielleicht, weil wir uns immer noch als eine viel homogenere Gesellschaft begreifen, als wir in Wirklichkeit sind. Ne?
Ich persönlich würde es für eine sehr vornehme Aufgabe der Akademien der Wissenschaften halten, Pluralität in Beratungsgremien herzustellen. Faktisch tun die Akademien aber genau das Gegenteil. Unter dem Stichwort, die Qualität muss so hoch wie möglich sein, wird es so eng und so homogen gemacht, wie es überhaupt nur geht. Und es ist immer der Mainstream, der drinsetzt. Wer soll es auch sonst sein, wenn das Wissenschaftssystem selbst entscheidet? Aber das wäre wirklich eine vornehme Aufgabe der Akademien, hier mit einer ganz anderen Zielvorstellung dann die Qualität zu sichern. Wir hatten jetzt hier vorne.
Ja, vielleicht nur zwei Anmerkungen. Einmal als niedergelassener Arzt kann ich zum Patienten-Arzt-Verhältnis was sagen. Vielleicht aber vorher noch mal was zur Transparenz. Wir erleben das ja gerade bei den Piraten, wie die sich durch eine Transparenz bis ins Bett hinein selbst abschaffen. Das heißt also, insofern ist Transparenz immer auch also eine Fiktion und macht auch nicht wirklich Sinn. Das hat aber Herr Reich schon gesagt. Das Zweite ist, was ich als Arzt erlebt habe, dass ich Patienten beraten kann, wenn sie beratungsoffen sind und geneigt sind, Argumente anzuhören. Es gibt aber auch Fehlinformationen, nicht im Internet, auch sonst. Also siehe beispielsweise Impfgegner. Das heißt, da gibt es Patienten, die sind so hartnäckig und resistent, die lassen sich also durch alle Fakten nicht überzeugen, wie sinnvoll beispielsweise Impfungen sein können oder nicht müssen. Was das Verhältnis von Wissenschaft und Politik angeht, denke ich, gibt es so das Bedürfnis nach so einer gewissen Unfehlbarkeit. Das ist ja das, was so die Hoffnung ist. Das heißt, die Politiker, aber auch so die Bürger insgesamt erleben ja eine Welt, die sehr diffus ist, sehr kleinteilig, sehr unübersichtlich. Und daher ist so die Hoffnung der Wissenschaftler, der hilft ihnen nun zu dem absoluten Glauben. Da gibt es aber nur einen, der unfehlbar ist, das ist der Papst. Da kann sich ja dann jeder die eigene Meinung zu bilden. Insofern finde ich, ist die Akademie immer vielleicht auch beraten, den Politikern zu sagen, ihr habt ja eure Abgeordneten, auch die haben ja einen wissenschaftlichen Stab Assistenten, die ja ihnen zuarbeiten. Insofern denke ich, sollte man bei ethischen Fragen, die zur Diskussion und zur Abstimmung stehen, den Politikern noch mal sagen, kein Fraktionszwang. Das heißt, dass jeder dann selber abstimmen kann, wie er das für richtig hält. Das fände ich schon mal ganz wichtig. Und bei allen Expertisen immer drüber zu schreiben, Irren ist menschlich. Wir sind hier auch im Einstein-Saal, also insofern auch die Relativität sollte auch bei unserem gegenwärtigen Wissen immer auch bedacht werden. Siehe Galileo und andere Beispiele. Dankeschön.
Bemerkung zu Ihrer Ablehnung von Transparenz. Also, Transparenz um jeden Preis und mit den Weiterungen, die Herr Reich auch angesprochen hat, natürlich, das kann es nicht sein. Nicht? Also Überinformation ist auch eine Methode, um Menschen sozusagen uninformiert zu halten. Aber es geht im Grunde genommen, bei der Forderung nach Transparenz geht es darum, die Verfahren offenzulegen, die es gibt, und das ist keine Überinformation, das können Sie ziemlich knapp halten. Und natürlich, also ohne gewissermaßen die Verhandlungen in der Rede unbedingt jedes Mal zu dokumentieren. Ich meine, wer hingehen will und sich das anhören will, der kann das von der Tribüne aus ja im Bundestag tun. Und das ist auch sicherlich sinnvoll. Aber da passieren ja auch nicht die eigentlichen Entscheidungen, sondern da werden ja nur Argumente ausgetauscht. Also in der Tat, man muss da das vernünftige Maß finden. Also Transparenz dort, wo die Entscheidungen oder die Informationen über das, was die Verfahren hergeben, wichtig sind für die Meinungsbildung oder derer, die daran ein Interesse haben.
Sie haben die Unfehlbarkeit des Papstes angesprochen. Das ist vielleicht ein besseres Beispiel, als allgemein gedacht wird, für Selbstbeschränkungen. Soweit ich weiß, bezieht sich die Unfehlbarkeit nur auf theologische Probleme und deren Lösung. Da ist das Wort des Papstes gewissermaßen unfehlbar. Aber in allen anderen Bereichen weiß die katholische Kirche sehr wohl, dass der Papst fehlbar ist, sonst würde der Laden ja überhaupt nicht mehr funktionieren. Aber was wir, glaube ich, daraus lernen können, ist nicht, dass wir jemanden brauchen, der unfehlbar ist, sondern dass diejenigen, die glauben, dass sie unfehlbar sind, sich idealerweise selbst beschränken oder halt, wenn es nicht anders geht, von außen beschränkt werden, nämlich auf den kleinen Bereich, wo sie wirklich besser sind als andere. Aber Wissenschaftler haben die Neigung, ihre Unfehlbarkeit eben weit über den Bereich, wo sie wirklich kompetent sind, hinaus auszuweiten. Das scheint mir das eigentliche Problem zu sein.
Ich möchte noch mal zurückkommen, bevor wir jetzt zu sehr in polemische Darstellungen verfallen, auf das Stichwort Zeit. Ist nicht ein ganz wesentliches Problem, dass wir über zwei Systeme ganz unterschiedlicher Dynamik, ganz unterschiedlicher Zeitabhängigkeit reden? Die Wissenschaft, die Biowissenschaften, die Lebenswissenschaften haben heute eine ungeheure Dynamik. Wir haben eine ungeheure Anzahl neuer Fakten alle paar Jahre, während der Staat und das Gesetzsystem, das System der Gesetze, relativ statisch ist. Das geht weit über den Vierjahresrhythmus hinaus. Ein Gesetz steht dann und das zu novellieren, das dauert eigentlich lange. Wäre nicht eine Aufgabe der Akademien, Politikberatung so zu sehen, dass die Akademien ein Monitoring-System darstellen, wo gemonitort werden, also verfolgt werden, zeitabhängig verfolgt werden, die Entwicklungen der Wissenschaft und wo versucht wird, die Dynamik der wissenschaftlichen Entwicklung zu synchronisieren mit der Politik. Beispiel zum Beispiel Embryonenschutz. Es ist noch gar nicht so lange her, da waren wir eigentlich überzeugt, dass der Embryonenschutz den Menschen von Anfang an schützt als menschliches Wesen, die Zygote, befruchtete Eizelle, nach Verschmelzung der Kerne als ein menschliches Wesen aufzufassen. Und diese Art Embryonenschutz gilt auch heute noch. Das ist das Embryonenschutzgesetz. Die Zygote nach Kernverschmelzung genießt den vollen Schutz des menschlichen Lebens. Das hat mich immer sehr überzeugt. Das Argument dafür war ja, das ethische Argument dafür war ja, die Zygote hat das Potenzial des Menschen. Es hat das Potenzial, sich zu entwickeln zu einem vollständigen Menschen. In den letzten Jahren haben wir gesehen, dass das mit dem Potenzial gar nicht mehr so absolut ist. Wir wissen heute, die befruchtete Eizelle hat einen diploiden Kern, hat also beide Chromosomensätze von Vater und von Mutter, genau wie jede andere Körperzelle auch. Und wir haben inzwischen gelernt, dass wir das Potenzial auch abrufen können, nicht nur aus der befruchteten Eizelle, also aus dem Embryo, aus der embryonalen Zelle, sondern eigentlich aus jeder Körperzelle. Dafür hat es gerade einen Nobelpreis gegeben, dass man die Reprogrammierung erfolgreich versucht hat, dass da also ganz neue Fakten geschaffen sind. Das ist so ein Beispiel. Jetzt müsste man eigentlich wieder mal nachdenken, das Grundgesetz, deckt das jetzt eigentlich noch den Faktenzustand ab? Und ich würde eine sehr vornehme Aufgabe der Akademien darin sehen, diese Entwicklungen zu monitoren. Wir machen das zurzeit, unsere Gruppe macht das für die wissenschaftliche Seite, versucht es ein bisschen für die gesetzgeberische Seite zu machen. Da sind wir aber sehr viel schlechter, das können wir nicht so gut. Frage an Sie, Herr Weingart, gibt es im politischen System irgendwie so eine Art Innenrevision, die wesentliche Gesetze ständig monitort und versucht anzupassen an die neue Faktenlage? Die Faktenlage ist nicht so lang, wie die Gesetze im Buch stehen, im bürgerlichen Gesetzbuch stehen oder im Grundgesetz stehen.
Also, erste Bemerkung, ist ja fast paradox. Nicht? Normalerweise nimmt man immer an, die Politik bewegt sich viel schneller und die Wissenschaft ist gewissermaßen der langsame Verein. Und hier haben wir jetzt im Grunde genommen genau das Gegenteil oder die gegenteilige Situation. Ein Monitoring von Gesetzen in dieser Weise gibt es meines Wissens nicht, also mit Blick gewissermaßen auf die wissenschaftliche Entwicklung. Das, was Sie aber beschreiben, hatte ich genau angesprochen mit dem Verhältnis, dass also technologische Entwicklungen, das ist ja wissenschaftliche oder technische Entwicklungen, gewissermaßen neue Optionen eröffnen und dadurch geltende Werte außer Kraft setzen. Das passiert nicht immer so, aber es gibt eben diese Situation. Und das hat im Bereich der Biomedizin und so weiter, die Entwicklungen haben das natürlich in besonderer Weise vorgeführt. Und weil das ja auch der Bereich ist, in dem unsere Werte am stärksten ausgeprägt sind. Jetzt muss man, glaube ich, davor warnen, Sie haben das Synchronisierung genannt. Also wenn es eine direkte Synchronisation gäbe, wäre das, glaube ich, fatal, weil es bedeuten würde, dass im Zuge der Synchronisation auch alle Fehler sozusagen mit synchronisiert werden. Das heißt also, es ist schon richtig und gut, dass das Gesetzgebungssystem, und das Gesetzgebungssystem beruht ja auf dem Willensbildungsprozess, dass dieser Willensbildungsprozess behäbiger ist. Also gewissermaßen dieser jetzt sehr dynamischen Wissenschaftsentwicklung hinterherläuft. Die Wissenschaftler sind davon ein bisschen frustriert und das Beispiel, was Sie gegeben haben, ist natürlich für die deutsche Situation insbesondere so. Man könnte Heilungschancen eröffnen, die jetzt so hier nicht möglich sind. Aber man muss eben sozusagen die möglichen sozialen Kosten sehen, die auf der anderen Seite sind. Aber was ich mir vorstellen könnte, das geschieht ja zum Teil, aber vielleicht in einer nicht ausreichend systematischen Weise. Und das könnte die Akademie durchaus machen. Sie könnte nämlich zeigen, also das Monitoring, was Sie sowieso schon machen, die wissenschaftliche Entwicklung darstellen. Und sie könnte dann jeweils aufzeigen, an welchen Stellen welche Gesetze gewissermaßen, wenn man so will, im Wege stehen. Ich wäre vorsichtig dazu sagen, das steht im Weg, denn das ist ja noch nicht ausgemacht. Ne? Das ist, aber sagen wir mal, wie sie sich zu bestimmten Gesetzen verhält. Welche Optionen eröffnet werden und diese Information in den politischen Willensbildungsprozess hineinzugeben, wäre eine wichtige Sache. Es kann dann immer noch passieren, dass sich die Mehrheit dagegen entscheidet, ne? Und sagt, ja, ist ja schön und gut, aber nicht für uns. Wir sind auch so zufrieden. Aber das würde gewissermaßen einen systematischen Wissenstransfer in den politischen Prozess bedeuten.
Ich würde jetzt mal in aller Gelassenheit fragen, gibt es noch eine Frage? Falls das nicht der Fall ist, würde ich die beiden Diskutanten dann nochmal fragen, was haben Sie jetzt heute Abend gelernt, wie man wissenschaftliche Politikberatung besser machen kann?
Das Letzte, was Sie mit Herrn Hucho diskutiert haben, das hat mich aufgeweckt, in dem Sinne, dass das ja eine Erweiterung und Vertiefung der Position von Ottfried Höffe ist. Ottfried Höffe sagt, der Wissenschaftler oder der Philosoph, der er ist, das Wichtigste, was er machen kann, ist, die Widersprüche herauszuarbeiten, die im gesamten System des Lebens und der Politik und so weiter vorhanden sind. Und das kann man mit logischer Analyse machen, nicht? Wenn wir also über Abtreibung reden, darf das Gesetz, was für die Zulässigkeit oder Unzulässigkeit der Abtreibung entscheidet, darf nicht im Widerspruch stehen zu anderen Gesetzen, in denen man meinetwegen über Empfängnisverhütung oder sonst irgendwas möglich ist, Abtreibung von einer Frucht, die noch gar nicht eingenistet ist und so weiter. Die Widersprüche, die man da sieht, wenn man sich genau das Ganze ansieht. Hier ist jetzt der Vorschlag, dass noch andere Formen von Widersprüchen, nämlich den zwischen den Entwicklungsstadien der öffentlichen Diskussion und der wissenschaftlichen Diskussion, dass die abgeglichen werden müssen und dass man also dann darauf hinweisen muss, also zwischen diesen drei Gesetzen, das geht nicht so weiter, das entwickelt sich immer mehr. Wir haben das jetzt mit dem Gendiagnostikgesetz, was vor ein paar Jahren ein sehr strenges Gesetz in Deutschland beschlossen worden ist, in dem mit großer Akribie festgehalten wird, wann man eine medizinische Gendiagnostik machen darf. Da muss also eine umfangreiche Beratung vor dem Test, nach dem Test mit dem Patienten gemacht werden. Der Patient muss genau wissen, was er wissen will und was er nicht wissen will. Das geht nicht in 10 Minuten. Das geht auch nicht mit einem Zettel, den man ihn unterschreiben lässt. Also ein dringendes Gespräch ist notwendig. Und er muss über alle Aspekte, die das haben kann, wenn ich meine Gendiagnostik mache, hat das ja auch für meine Verwandten unter Umständen Bedeutung. Wenn bei mir herauskommt, dass ich dies und das, den und den Fehler habe, dann wie sieht denn das aus für meine Kinder oder meine Schwester und so weiter. Das Gesetz ist also ganz strikt darauf geeicht, dass man eine medizinische Indikation, heißt das, eine Fragestellung klärt und genau klärt, was an dieser Fragestellung beantwortet und nicht beantwortet werden soll. Und hier sitzen eine ganze Reihe von Leuten, die wissen, dass das ganze Ding explodieren wird, wenn nämlich das ganze Genom für $1,000 aufgeklärt werden kann. Dann kann nicht nur eine Frage beantwortet werden, sondern dann kann ein ganzes Spektrum von Voraussagen für den Einzelnen und für seine Umgebung, seine Kinder und sonst was, sichere, nicht so sichere, fragliche, alle möglichen Formen von Aussagen, für die eine ausführliche Beratung durch einen Genetikberater oder einen Arzt einfach nicht möglich ist. Für sämtliche Krankheiten, die in deinem Genom irgendwie drin stecken können, für sämtliche Lebensweisen, die du hast, Neigungen und so weiter und so fort. Über all solche Dinge kann es Aussagen geben, gibt es jetzt schon im Internet, kann man seine Spucke irgendwo einschicken und dann geben die einem solches Urteil. Und da ist natürlich das Gesetz, also da kann man nur sagen, also das Gesetz muss nochmal überdacht werden in all seinen Durchführungsbestimmungen, bei denen sie gerade sind. Das geht nur so nicht, so eingeschränkt, wenn sich das Ganze so ausweitet. Da muss man dann einfach sagen, das geht nicht. Also das Gesetz habt ihr vor 2 Jahren gemacht, da müsst ihr nochmal ran. Und das ist natürlich auch eine Aufgabe der Wissenschaft, das klar zu sagen. Ihr könnt machen, wie ihr es für richtig haltet, aber so wie es jetzt dasteht, geht es nicht. Und so ist natürlich auch mit der Frage des moralischen Status des Embryos, den Sie angesprochen haben. Der moralische Status des Embryos, also einen vollwertigen Menschen, da muss man nochmal neu gründlich drüber nachdenken, wenn es möglich ist, aus jeder Körperzelle zu klonen, das ist es ja letzten Endes. Es sind ja Mäuse schon aus einzelnen Körperzellen kloniert worden. Da sind noch ein paar Tricks dabei und Sachen. Aber immerhin, es gibt Mäuse, die ihr Dasein einer einzelnen reprogrammierten Körperzelle verdankt haben. Und wenn es Mäuse geben kann, dann braucht man nicht lange zu warten, bis es auch solche Menschen geben kann. Da fragt man sich jetzt, was ist der Status des Menschen und des Embryo, ob wir den nur in seiner Potenz sich weiterzuentwickeln sehen können. Muss laut gesagt werden, und das ist die Aufgabe der Fachleute. Und da begeben sie sich ja auch nicht auf ein Eis, dass sie dort also Entscheidungen treffen, die ihnen nicht zustehen, sondern sie weisen einfach darauf hin, darüber müssen wir reden. Zwar in der Öffentlichkeit, also nicht nur mit irgendwelchen Fraktionen im Bundestag, sondern da muss man in die Schulen gehen und muss sagen, so und so ist die Situation, was ihr gelernt habt, müsst ihr jetzt mal wieder überdenken, das sieht jetzt wieder mal anders aus.
Ja, ich kann nur sagen, dass die Geschichte, deren letztes Ende Sie jetzt gerade dargestellt haben und mit deren Anfängen ich mich ja auch mal beschäftigt habe, eigentlich ein fantastisches Beispiel dafür ist, wie wissenschaftliche Entwicklung und das Verhalten der Wissenschaftler gegenüber dem Patienten, in dem Fall tatsächlich wirklich einen Patienten, wie sich das im Verlauf der letzten 100 Jahre dramatisch verändert hat. und im Begriffe ist, sich nochmal wieder dramatisch zu verändern. Also wo Sie auf der einen Seite gewissermaßen diese Entwicklung der Genetik jetzt im allgemeinen Sinne haben und deren Überführung in Therapien aller möglicher Art, politische Therapien, also das waren ja nicht nur individuelle Therapien, sondern auch politische, bis hin zu ganz schrecklichen Missbräuchen und dann wiederum sozusagen der Rücknahme und der Selbstbeschränkung. Dieses Gesetz ist ja nicht zuletzt ein Produkt der historisch bedingten Selbstbeschränkung, die sich wenigstens unsere Gesellschaft immer noch auferlegt im Umgang mit diesen Informationen. Ja, ne? Das ist eine fantastische Story. Und sie würde vieles von dem nochmal darstellen, was wir hier im Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft und Politik diskutiert haben.
Das war die Diskussion zum Thema Gentechnologie im Spannungsfeld von Wissenschaft und Politik. Es diskutierten miteinander der Mediziner Jens Reich und der Politikforscher Peter Weingart. Die Veranstaltung wurde aufgezeichnet am 11. Dezember 2012 in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Die Moderation hatte Gerd Wagner vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung Berlin.
D-Radio Wissen. Hörsaal.